Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über ein wichtiges Thema, das vielleicht erst einmal ein bisschen kompliziert klingt, nämlich wir reden über Klimatransitionspläne. Und zum Glück habe ich zwei Fachleute hier bei mir heute im Podcast, die ganz viel über das Thema wissen und uns erklären können. Und zwar ist das Oliver Benz, er ist Bereichsleiter für Nachhaltigkeit bei Assecurata, und meine Kollegin Eva-Maria Ringel. Sie ist Projektmanagerin Nachhaltigkeit bei den Versicherungsfonds Leipzig und auch Teil des Centers for Sustainable Insurance. Und damit sage ich erstmal hallo Eva, hallo Oliver, schön, dass ihr da seid.
Hallo Nadine, vielen Dank für die Einladung.
Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, da sein zu dürfen.
Ja, sehr gerne. Ihr zwei, Oliver und Eva, ihr kennt euch ja schon und ihr habt euch überlegt, ihr wollt unbedingt zu dem Thema Klimatransitionspläne, übrigens wirklich ein schwieriges Wort, unbedingt mal eine Podcast-Folge machen. Jetzt sind wir hier und machen das natürlich gerne. Und aber trotzdem die Frage, warum ist denn gerade das Thema für euch gerade so wichtig und spannend? Eva, vielleicht magst du anfangen.
Ja, genau. Also wir kennen uns tatsächlich jetzt schon eine ganze Weile über den Austausch innerhalb der Versicherungsbranche und da sind Klimatransitionspläne seit einiger Zeit auch ein Thema. Und ja, warum ist uns das Thema wichtig? Es geht einmal darum, weiterhin an den Klimazielen zu arbeiten. Wir haben uns ja auf europäischer Ebene weltweit committed und die Versicherungsbranche sich auch Klimaerwärmung und deren Auswirkungen so gut es geht zu begrenzen. Und da müssen wir dringend vorankommen. Also wenn man auch gerade die aktuellen Berichte dazu liest, sind wir ja global schon zwischen 1,3 und 1,6 Grad Erderwärmung, je nachdem, welchen Bericht man zugrunde legt oder auch welche Messmethode. Und auf dem europäischen Raum oder im europäischen Raum in Deutschland sind wir da schon deutlich drüber. Und ja, allen gleich, also die Klimaforschung zeigt, dass die Erderwärmung weiter voranschreitet und wir wollen einfach zu dem Thema auch nochmal einen Fokus setzen, ermutigen, weiterhin daran festzuhalten. Und Klimatransitionspläne sind dann ein gutes Instrument zur Überwachung der Zielerreichung. Und deswegen ja, wollen wir heute in dem Podcast das Thema Klimatransitionspläne näher erläutern und auch den Status quo der Branche da einfließen lassen.
Genau, Oliver, ich hoffe, eure Kennenlerngeschichte stimmt da so ein bisschen überein und du erzählst jetzt hier nichts anderes, aber du beschäftigst dich ja in deinem beruflichen Alltag auch ganz viel mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Genau, nee, ich kann das sehr bestätigen, was die Eva gerade erzählt hat. Wir beschäftigen uns auch sehr stark mit dem Thema Klimatransitionspläne. Ja, in verschiedener Hinsicht als Assecurata kann man durchaus sagen. Wir sind ja, glaube ich, als Ratingagentur insbesondere bekannt und natürlich schauen wir uns auch als Ratingagentur dann entsprechend an, wie das Thema von den Versicherern jetzt sukzessive aufgegriffen und auch umgesetzt wird. Und die Assecurata Solutions, das ist ja ein Tochterunternehmen der Assecurata, die unterstützt auch Unternehmen, Versicherer vor allen Dingen ganz operativ bei der Umsetzung der CSRD-Anforderungen unter anderem. Und da spielt das natürlich auch eine ganz große Rolle. Und wie Eva das gerade auch berichtet hat, haben wir uns da im Kontext auch eurer User Group zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement immer sehr stark auch zu dem Thema ausgetauscht und da gemeinsam gesagt, dass das Thema einfach für uns beide sehr spannend ist und wir da eine Umfrage, eine Studie durchführen wollen, um mal zu schauen, wo steht eigentlich die Branche. Ich kann auch sehr viel von dem bestätigen, was Eva gerade sagte, zur Dringlichkeit des Themas. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der IPCC schreibt ja auch in seinem aktuellen Bericht, dass jetzt gerade das entscheidende Jahrzehnt ist, um das 1,5 beziehungsweise auch das 2-Grad-Ziel gerade noch zu erreichen. Also das heißt, wir müssen jetzt einfach sehr, sehr stark dekarbonisieren, auch wenn die politischen Schwingungen gerade vielleicht so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Das Thema ist ungebrochen einfach sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist jetzt für die Versicherungsbranche nochmal sehr relevant, kommt eben auch durch die Regulatorik auf den Tisch der Versicherer, insbesondere durch die CSRD-Umsetzung, aber eben auch durch die CSDDD, also das europäische Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz sozusagen.
Das vielleicht zum Einstieg, die Studie, die Oliver, du gerade schon erwähnt hast, über die reden wir gleich noch ausführlich. Aber ich glaube, bevor wir hier ganz tief einsteigen, müssen wir einige vielleicht von unseren Zuhörenden noch mal ganz kurz abholen. Eva, was genau sind denn eigentlich diese Klimatransitionspläne?
Ja, Oliver hat es ja gerade schon angesprochen. Es gibt also auch eine Regulatorik, die man da zugrunde legen kann oder da heranführen kann. Also einerseits definiert die CSRD auch das Thema Klimatransitionspläne oder die Pläne an sich, da im Klimawandelstandard, also dem E1 der ISRIS. Und das ist wie folgt definiert. Also es ist einmal Climate Transition Plan oder auch Übergangsplan für den Klimaschutz und bezeichnet den Dekarbonisierungspfad eines Unternehmens in Richtung Net Zero. Also wie man die Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 erreichen will in Form von messbaren Maßnahmen und nachvollziehbaren Zwischenzielen. Heißt also, dass erstmal grundlegend ein Unternehmen weiß, wo es steht. Also es kennt seinen CO2-Fußabdruck und zeigt dann auf, wie es zu dem Ziel der Netto-Null-Emissionen kommen möchte. Und das ist ja das ehrgeizigste Ziel, was man sich zugrunde legen kann. Also das heißt, dass man sämtliche Treibhausgasemissionen entsprechend des 1,5-Grad reduzieren wird und dann die verbleibenden Emissionen nach 2050 noch neutralisieren möchte. Also es wird also auch der Zielzeitpunkt vorgegeben, 2050. Das ist ja das Jahr, was auch im Rahmen der Pariser Klimaabkommen, des Pariser Klimaabkommen und auch der EU-Ziele kursiert. Man kann es natürlich auch schneller schaffen, aber das ist so der späteste Zeitpunkt. Und dahingehend legt das Unternehmen dann transparent wissenschaftsbasierte Zwischenziele und gibt konkret eben vor, mit welchen Maßnahmen diese Ziele im Zeitablauf erreicht werden sollen. Also sozusagen ist es ein Leitfaden für die gezielte Reduktion von Treibhausgasen, aber eben auch ein praktisches Instrument für das Unternehmen selbst, zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich gerade und da ja auch entsprechend der Zwischenziele und Zwischenschritte immer wieder neu anzupassen, um das Ziel dann letztlich bis 2050 zu erreichen. Hört sich erstmal simpel an. Aber wir kommen da bestimmt auch noch mal später dazu, dass gerade schon der Ausgangspunkt, also wo stehe ich eigentlich gerade im Scope 3, ist das ja vor allem sind ja die Emissionen für die Versicherungswirtschaft im Bereich der finanzierten Emissionen in der Kapitalanlage, aber auch der Versicherungsprodukte, dass das noch gar nicht so einfach ist.
Ja, danke. Das war erstmal der schon kurze Abriss, was überhaupt ein Klimatransitionsplan ist. Oliver, an dich die Frage, das war jetzt ein bisschen, könnte für jedes Unternehmen gelten, was ist denn für die Versicherer? Und auch da ist ja die Landschaft relativ breit in der Versicherungsbranche, es gibt große, es gibt kleine Versicherer. Was ist für die wichtig oder was müssen die alles bedenken, wenn sie Klimatransitionspläne erstellen?
Ja, ich glaube, für die Versicherer sind insbesondere zwei Dinge wichtig. Zum einen müssen die Pläne wissenschaftsbasiert sein, das heißt, sie müssen eben konform sein mit den klimawissenschaftlichen Szenariopfaden, bei denen eben die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt wird. Und das ist tatsächlich eine sehr komplexe Herausforderung auch für Versicherungsunternehmen. Denn einerseits ist es ja so, es gibt nicht diesen einen Pfad, wie man dieses Ziel erreichen kann, um eben bis 2050 klimaneutral zu werden und diese Erderwärmungsgrenze eben einzuhalten. Es gibt da sehr viele verschiedene Möglichkeiten, dahin zu kommen und auch sehr viele Variablen sozusagen. All diesen Szenariopfaden ist aber gemein, dass man bereits jetzt stark dekarbonisieren muss, um das Ziel eben noch erreichen zu können. Und das ist durchaus die Herausforderung, durchaus stärker als das aktuell passiert in der Wirtschaft und auch stärker als in den Zielkonzepten vieler Unternehmen derzeit. Und bei Versicherern besteht nochmal die besondere Herausforderung darin, dass ja die meisten CO2-Emissionen, die anfallen, gar nicht im eigenen Geschäftsbetrieb des Versicherers an den Standorten entstehen, sondern in der Wertschöpfungskette, sprich insbesondere durch die Kapitalanlagen und durch die Versicherungsprodukte. Und das macht das Ganze nochmal komplexer für Versicherungsunternehmen, dass sie sich eben sehr stark nicht nur mit sich selber, sondern auch mit der Realwirtschaft, die eben Teil ihrer Wertschöpfungskette ist, beschäftigen muss. Das ist die eine Seite, die Versicherer da beachten sollten. Und das andere, das gilt aber natürlich auch für andere Unternehmen aus anderen Branchen, das sind eben die regulatorischen Herausforderungen oder die regulatorischen Anforderungen, besser gesagt, die wir schon angesprochen haben, wo die CSRD sehr genau vorgibt, was berichtet werden muss. Das sollte man vielleicht nochmal hervorheben an der Stelle. Die CSRD schreibt nicht vor, dass man einen solchen Plan erstellen muss. Die CSRD sagt aber, dass man eben dazu berichten muss. Zumindest wenn der Klimawandel als wesentliches Thema identifiziert wurde im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse für die CSRD, dann muss ich als Versicherer dazu Stellung nehmen, ob ich einen solchen Transitionsplan habe oder nicht. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich zumindest darüber berichten, ob ich es plane, einen solchen zu erstellen und wann. Und wenn ich einen solchen Klimatransitionsplan habe, dann muss ich noch zu ein paar anderen Dingen eben Stellung nehmen, beispielsweise eben zu den konkreten Zielen, die ich habe, zu den wichtigsten Dekarbonisierungshebel und natürlich auch zu den Maßnahmen, die ich ergreifen möchte, um diese Ziele zu erreichen. Also da gibt es eine Reihe von Reporting-Anforderungen, mit denen Versicherer sich natürlich auseinandersetzen müssen, um dann auch compliant zu berichten, wenn man einen solchen Plan bereits entwickelt hat.
Ja, jetzt das Thema Klimaziele ist schon gefallen, ist auch, glaube ich, nochmal ein Unterschied zu Klimatransitionsplänen. Eva, wie weit ist denn die Versicherungsbranche? Du kennst dich aus, du hast die User Group, wir haben eine große Community zum Thema Nachhaltigkeit und auch die Sustainable Insurance Convention. Wie weit ist denn die Versicherungsbranche aktuell beim Definieren der Klimaziele?
Ja, da würde ich vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen und auch noch mal auf die Regulatorik eingehen wollen im ersten Schritt, weil das auch gut damit zusammenhängt. Da haben wir ja auch gerade ganz besondere Zeiten. Oliver hatte ja auch gerade die CSRD angesprochen und noch mal eben gesagt, wie die CSRD das eben nicht vorschreibt, aber eben aufnimmt, dass man darüber berichten soll und offenlegen soll. Und besonders ist dahingehend, dass Deutschland ja bis eigentlich Sommer letzten Jahres die Richtlinie, die europäische Richtlinie in nationales Recht umsetzen sollte und wollte. Man das dann noch auf Ende des Jahres verschoben hat und auch ja aktuell warten wir noch auf die Umsetzung. Und seit November kursiert dazu noch so eine Omnibus-Richtlinie oder beziehungsweise ein Entwurf für ein Paket zur Vereinfachung beziehungsweise Konsolidierung verschiedener Vorgaben. Und da fällt die CSRD auch mit rein. Daneben noch das europäische Lieferkettengesetz oder die Richtlinie, die CSDDD und die EU-Taxonomie. Und man möchte ja Vereinfachung anstreben und beziehungsweise den Abbau bürokratischer Hürden. Die aktuelle Regierung in Deutschland setzt sich auch bei der EU-Kommission dafür ein, die CSRD zu vereinfachen und spricht auch von einer Verschiebung noch der Berichtspflichten. Also da muss man mal sehen, wie sich das jetzt alles so gestaltet. Aber was man jetzt in Bezug auf die Versicherungsbranche wahrnehmen kann, ist, dass man an den Umsetzungsplänen festhält, dass man auch weiterhin die CSRD-Projekte umsetzt, vielleicht auch die Chance jetzt einfach nochmal nutzt, die man durch die zeitliche Verschiebung hat, einfach ja weiter nochmal voranzukommen in dem Thema, Schwachstellen zu identifizieren. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, setzen sich denn die Versicherer Klimaziele? Also ja, einmal überhaupt als Branche über den Gesamtverband hat man sich ja klar zu den Pariser Klimazielen bekannt, dass man die Erderwärmung auf 1,5 Grad oder möglichst 2,0 Grad begrenzen möchte, indem zum Beispiel eben die Kapitalanlage bis 2050 netto null reduziert werden soll, also die Emissionen. Und auch individuell. Und da hatte Oliver ja auch unsere Studie oder du auch Nadine unsere Studie schon erwähnt, die wir im Oktober 24 durchgeführt hatten und an der letztlich dann 33 Versicherungsgruppen auch teilgenommen hatten. Und die ersten Fragen waren dann auch konkret den Klimazielen gewidmet. Und ja, Ergebnisse waren, dass 64% der teilnehmenden Unternehmen auch schon Klimaziele für sich definiert haben. Da auch über alle Unternehmensgrößen hinweg, obwohl der überwiegende Teil da auch bei Häusern mit mehr als 1000 Mitarbeitenden lag. Und heruntergebrochen dann nochmal auf die einzelnen Bereiche konnte man sehen, dass ja in den Kapitalanlagen oder für die Versicherungsprodukte eher schon langfristige Reduktionsziele, also bis 2050 angegeben werden. Im Geschäftsbetrieb dann eher kurzfristige Reduktionsziele. Also das hatten wir dann vom Zeitraum 2025 bis 2029 gefasst. Und was aktuell noch ein bisschen schwieriger ist, ist so diese Zwischenziele festzulegen oder auch diese 5-Jahres-Schritte, die in der CSRD auch vorgegeben werden, also zwischen 2030 und 2050. Und was auch noch ein Ergebnis war in Bezug auf die Fragen zu Klimazielen in der Befragung waren, dass sie eben größtenteils auch noch nicht wissenschaftsbasiert sind aktuell.
Und wenn wir weiter in der Studie gucken, Oliver, wie weit oder was waren die Ergebnisse? Man muss ja sagen, es war eine anonyme Befragung. Also wir können natürlich nicht sagen, dass es ein absoluter Marktüberblick ist, weil wir natürlich nur die Ergebnisse auswerten können von den Versicherern, die mitgemacht haben. Das muss man vielleicht so als Disclaimer mal dazu sagen. Ja, aber es gibt ja sicherlich einen guten Überblick über die Branche. Und wie ist denn die Branche aufgestellt, wenn es um die Erstellung und die Umsetzung von den Klimatransitionsplänen geht?
Ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Differenzierung zwischen Klimazielen einerseits und wissenschaftsbasierten Klimatransitionsplänen mit all den Anforderungen, die wir auch eingangs beschrieben hatten, andererseits. Und das haben wir auch natürlich dann separat abgefragt in dieser Studie. Und bei den Klimatransitionsplänen war das Ergebnis dann durchaus etwas anders als bei den Klimazielen. Da haben innerhalb der Studie 52% der Versicherer gesagt, dass sie noch nicht mit der Erstellung der Pläne begonnen haben. Und 48%, also so ungefähr die andere Hälfte, die haben gesagt, dass sie bereits an der Erstellung von Plänen arbeiten, aber diese Erstellung eben noch nicht abgeschlossen ist. Das heißt, im Kontext unserer Studienteilnehmer hatten wir keinen Versicherer dabei, der bereits einen solchen Plan entwickelt hat. Wir hatten jetzt, nachdem wir die Studie auch veröffentlicht hatten, auch nochmal mediale Resonanz bekommen. Da hat sich der GdV auch drauf gemeldet und gesagt, doch, es gibt einen Versicherer, nämlich die Allianz, die bereits einen solchen Plan haben. Deswegen ist auch dein Disclaimer, glaube ich, da völlig richtig. Aber eben unter den Studienteilnehmenden war noch niemand. Und ich glaube, das spiegelt auch durchaus das Bild in der Branche wider. Wir sprechen ja auch abseits der Studie mit vielen Häusern und haben da auch noch keine weiteren Häuser sonst gesehen, die wirklich gesagt haben, wir haben jetzt einen fertigen Klimatransitionsplan. Insofern, ja, dass diese Einschätzung der Studie, dass da die Hälfte an der Erarbeitung eben gerade sitzt und die andere Hälfte damit noch nicht angefangen hat, das spiegelt durchaus die Realität wieder unserer Einschätzung nach. Von denen, die bereits begonnen haben, haben uns auch 70%, also knapp über 2/3 gesagt, dass sie noch in einer frühen konzeptionellen Phase sind bei der Erstellung der Pläne. Das heißt, der Großteil hat jetzt gerade sozusagen angefangen und die restlichen 30%, die sind schon etwas weiter und auf ja teilweise auch schon auf einem fortgeschrittenen Stand. Da sehen wir auch ein Stück weit Unterschiede in der Größe der Versicherer. Das heißt, die tendenziell sind die größeren Unternehmen, die größeren Konzerne schon etwas weiter mit der Umsetzung als die etwas kleineren Versicherungsunternehmen. Von denjenigen, die noch nicht angefangen haben, von den restlichen 50%, da planen allerdings die allermeisten in den nächsten 2 Jahren mit der Entwicklung solcher Klimatransitionspläne auch zu starten. Das hat uns nochmal gezeigt, die Branche steht da durchaus noch am Anfang, aber das Thema wird insbesondere in den nächsten Jahren jetzt durchaus ein sehr relevantes für die Versicherungsbranche sein.
Jetzt habt ihr gerade schon ein bisschen Überblick gegeben, wie es auch innerhalb der Branche aussieht, also ein bisschen ausgewertet, wer ist schon weiter, wer vielleicht nicht. Eva, welche Unterschiede seht ihr denn noch zwischen den einzelnen Akteuren in der Branche, wenn es um Ambitionsniveau und auch vielleicht Fortschritt geht? Ist es der Klassiker, die großen Versicherer, die großen Konzerne preschen voran, weil sie vielleicht auch mehr Ressourcen haben und die kleinen schauen sich das eher an oder ergibt sich dann ein anderes Bild?
Also ja, grundsätzlich ist es sehr, sehr unterschiedlich, was die Verankerung von Nachhaltigkeit im Unternehmen angeht. Also wie man sich da auch aufstellt, was man für ein Ambitionsniveau anstrebt. Ich weiß gar nicht, ob man es so an der Unternehmensgröße festmachen kann. Es ist natürlich immer so, dass die Unternehmen, die groß sind, auch nochmal anders generell, also über alle Themen hinweg ja sehr im Fokus sind. Und es ist schon so, dass die größeren Häuser, die sich da ja eben an Initiativen angeschlossen haben, sich ganz klar auch sehr öffentlich wirksam ja zu den Klimazielen bekannt haben. Zumal sind sie auch ein bisschen mehr im Fokus, aber ich würde das gar nicht so unbedingt auf die Unternehmensgröße festlegen. Also es gibt halt Unternehmen, die für sich einfach gesagt haben, wir wollen da eine Vorreiterrolle bei dem Thema einnehmen, sind da sehr ambitioniert unterwegs. Und es gibt eben auch Unternehmen, die sagen, uns ist das Thema zwar wichtig, aber wir sind vielleicht ein bisschen weniger ambitioniert. Und dementsprechend spiegelt sich das auch wieder in der Transparenz gegenüber Klimazielen, Maßnahmen, wie man sich aufstellt. Ja, und wie auch Oliver schon gesagt hat, also wir werden da auch nochmal einen ganz schönen Ruck jetzt in den nächsten 2-3 Jahren sehen, was da die Transparenz auch angeht, auch die Festlegung konkreter Ziele. Und wir hatten in unserer Befragung eben auch gefragt, welches Ambitionsniveau gerade jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eben angestrebt wird. Und da muss man auch sagen, dass 63% eben aktuell noch keine Aussage dazu treffen können. Und das spiegelt das so ein bisschen wider, dass man so gerade in dem, ja, im Übergang ist sozusagen, bis man sich da ganz klar committet. Darüber hinaus muss man aber auch positiv sagen, 33% verfolgen ganz klar das 1,5-Grad-Ziel. Und ein Unternehmen hatte uns in der Befragung angegeben, dass sie eben für sich das definiert haben, well below 2 Grad anzustreben, was ja auch im Rahmen des Pariser Klimaabkommens eine Option ist. Und ja, was wir auch jetzt, was den Fortschritt angeht, jetzt auch festgestellt haben in der Befragung, ist ja auch, was die Granularität der Klimazielangaben in den Transitionsplänen oder in dem aktuellen Status quo angeht, dass man da noch gar keine eindeutige Tendenz wahrnehmen kann. Also zum Beispiel, ob jetzt alle Kapitalanlagen eingeschlossen werden und dafür Ziele festgelegt werden oder ob man bestimmte Assetklassen da beispielsweise auch ausschließt. Und genauso ist es bei den Versicherungsprodukten auch. Es gibt halt da auch noch gar nicht so Standards, um das zu messen. Es gibt halt wie den PCAF-Standard, der sich besonders auf Gewerbeversicherungsprodukte oder auf Kfz-Privatkundengeschäft bezieht. Da kann man jetzt schon ein bisschen besser einfach beurteilen, wie die Emissionen in den Bereichen sind und kann sich da auch vorstellen, bestimmte Ziele eben zu veröffentlichen und anzustreben. Und man ist da einfach gerade aktuell noch nicht so weit. Und da ist viel Bewegung in dem Thema. Und da wird sich jetzt auch in den nächsten 2-3 Jahren einiges konkretisieren, was wir dann auch öffentlich wahrnehmen können.
Mhm. Habt ihr denn in der Studie auch untersucht, wo denn so Hürden, Schwierigkeiten liegen für die Versicherer in der aktuellen Umsetzung, Oliver?
Ja, da kann ich sehr gut an das anknüpfen, was Eva gerade gesagt hat, denn tatsächlich ist das Thema Datenverfügbarkeit und Messung eine der größten Herausforderungen, die uns da in der Studie genannt wurden. Also auf Platz 1 sozusagen der größten Herausforderungen, die wir abgefragt haben, liegt das Thema Messung der CO2-Emissionen im Kontext der Versicherungsprodukte. Da haben 3/4 der Unternehmen gesagt, dass das für sie durchaus eine große Herausforderung darstellt. Und auf Platz 2 liegt die Messung der CO2-Emissionen im Bereich der Kapitalanlagen. Ich glaube, bei den Kapitalanlagen ist es durchaus so, dass die Branche da schon etwas weiter ist, auch einfach wegen besserer Datenverfügbarkeit. Da ist es eben sehr stark von den Assetklassen abhängig, während beispielsweise im Bereich der börsennotierten Unternehmen doch mittlerweile sehr gute Daten vorliegen. Ist es etwas schwieriger, beispielsweise im Private Equity Bereich oder auch wenn ich jetzt in so Projekte reinkomme, Infrastrukturfinanzierung zum Beispiel, Alternatives, da wird es einfach etwas schwieriger, CO2-Emissionen auch zu bilanzieren. Und die Bilanzierung ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung, denn nur wenn ich eine vollständige Klimabilanz habe, kann ich mir auch auf Basis dieser Klimabilanz wissenschaftsbasierte Ziele setzen. Also das ist eine große Herausforderung, der ganze Komplex der Datenverfügbarkeit. Das zweite Thema bezieht sich ein Stück weit auf das Know-how. Durchaus viele Versicherer sagen auch, dass sie fehlendes Know-how haben für die Erstellung dieser Klimatransitionspläne. Das stellt eben ja auch eine Herausforderung dar, weil es auch einfach ein neues Thema ist. Und ich glaube, das lässt sich gut zusammenfügen mit der dritten Herausforderung. Das sind fehlende Kapazitäten. Denn ja, wenn Kapazitäten fehlen, sich in das Thema einzuarbeiten, ist es natürlich auch schwierig, entsprechend Know-how aufzubauen. Und wir sehen durchaus, dass gerade im Bereich der Nachhaltigkeit eben ja viele Häuser mit doch sehr umfangreichen regulatorischen Anforderungen zu kämpfen haben. Und da ist es eben gar nicht so leicht, diese auch immer entsprechend umzusetzen und da auch die Kapazitäten für neue Dinge bereitzustellen. Viele Versicherer sind da gerade mit den aktuellen Herausforderungen der Regulatorik beschäftigt, diese umzusetzen und beschäftigen wir dann auch mit neuen Themen. Das sind durchaus auch Dinge, die wir in den Austauschformaten mit den Versicherern auch wiedergespiegelt bekommen, dass man sich gerne mehr mit solchen Dingen auseinandersetzen würde, aber dass einfach dann teilweise auch die Kapazitäten dafür fehlen.
Ja, also ein paar Sachen könnten die Versicherer natürlich selber lösen oder versuchen zu lösen. Kapazitätsprobleme, ich meine, Fachkräftemangel ist überall wahrscheinlich, auch im Bereich Nachhaltigkeit. Aber das kann man ja aufbauen, genauso wie Know-how. Bei anderen Sachen braucht man vielleicht Unterstützung und das ist ja auch insofern gar nicht so schlecht, weil ja am Ende alle die gleichen Probleme und Fragestellungen haben. Welche Hilfestellung gibt es denn für die Branche, wo man sagt, gerade das Wissenschaftsbasierte, wo bekomme ich denn da irgendwie gute Unterstützung oder kann mir Hilfe holen?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt. Gerade diese Anforderung der wissenschaftsbasierten Pläne, das ist, glaube ich, das, was die Versicherer in dem Kontext Know-how auch vor die größte Herausforderung stellt. Denn es ist ja gar nicht so leicht, sich dem Thema zu nähern. Man muss sich erstmal die Frage stellen, was heißt das denn eigentlich konkret, wissenschaftsbasierte Pläne? Und da gibt es tatsächlich einige Initiativen oder auch Rahmenwerke, die sich da gebildet haben, um eben nicht nur Versicherern, sondern branchenübergreifend da auch Support und Hilfestellung zu bieten. Und eine ganz wichtige Initiative, das hat auch unsere Studie bestätigt, dass auch Versicherer darauf zurückgreifen, eine ganz wichtige Initiative ist die sogenannte Science-Based Targets Initiative. Da sagt der Name schon quasi aus, was diese Initiative tut, nämlich Rahmenwerke für die Erarbeitung von wissenschaftsbasierten Zielen zur Verfügung stellen. Und die SBTI, kurz für Science-Based Targets Initiative, die SBTI, die geben eben konkrete Kriterien vor für die Entwicklung wissenschaftsbasierter Klimaziele. Und dabei haben sie auch spezifische Standards für verschiedene Branchen. Und das ist das Interessante für Versicherer. Es gibt eben auch spezifische Kriterien für Finanzinstitute. Das wird dann nochmal den Besonderheiten der Branche gerecht, über die wir eingangs auch schon besprochen haben. Denn die Kriterien für die Scope 1 und 2 Emissionen, die ja bei Finanzinstituten relativ gering sind, da sind die Kriterien auch recht pragmatisch gehalten, während die doch wesentlich komplexeren Scope-3-Emissionen, insbesondere im Kontext der Kapitalanlagen, dort wesentlich dezidierter aufbereitet sind. Da gibt es eben verschiedene Methoden zur Zielsetzung für Ziele innerhalb der Kapitalanlagen. Man kann zum Beispiel in seinen Kapitalanlagen Ziele formulieren, die auf die verschiedenen Sektoren, in die man investiert ist, auf diese Sektoren eben Bezug nimmt. Die Kriterien werden auch laufend weiterentwickelt. So ist es aktuell leider noch so, dass es noch keine Standards für Versicherungsprodukte gibt. Das ist sicherlich eine Lücke, die da eben noch besteht. Das ja, liegt auch ein Stück weit daran, das hatte Eva auch angesprochen, dass wir natürlich auch noch keine umfangreichen Bilanzierungsstandards für die Emissionen von Versicherungsprodukten haben. Aber gerade für den Bereich der Kapitalanlagen sind das durchaus sehr hilfreiche Standards und Kriterien, die SBTI da zur Verfügung stellt. Und das Schöne ist, sie stellen eben nicht nur Kriterien und ganz lange Rahmenwerke sozusagen zur Verfügung, sondern auch Tools, die man nutzen kann als Versicherer, um diese Ziele zu entwickeln. Diese ersetzen jedoch aus unserer Sicht jetzt nicht komplett, dass man sich auch mit den Kriterien und mit der Methodik auseinandersetzt, um diese Ziele zu formulieren. Und diese Tools sehen wir da als hilfreiche Unterstützung, um das Ganze etwas praktischer und anfassbarer sozusagen zu machen.
Genau, ich würde da vielleicht nochmal anknüpfen an den Punkt, Oliver, den du gerade hattest, in Bezug auf die Bilanzierungsstandards für Versicherungsprodukte. Aber generell, Nadine, man könnte da wirklich nochmal einen eigenen Podcast draus machen, was jetzt so diese helfenden Standards und Tools angeht. Aber die ich jetzt mitgebracht hatte, ist der PCAF-Standard. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, dass da einiges in Bewegung ist. Also PCAF steht für Partnership for Carbon Accounting Financials, wen es interessiert. Es ist eine internationale Initiative, in der auch viele Versicherer mit an der Entwicklung von Bilanzierungsstandards beteiligt sind. Und es geht darum, eben einfach viel besser auch im Versicherungsgeschäft messen zu können und dann auch letztendlich offenlegen zu können, wie hoch die finanzierten Treibhausgasemissionen sind. Und bisher gab es da Teil A und Teil C. Und Teil C ist für das Versicherungsgeschäft. Und da gab es eben den Bezug zu gewerblichen Sparten oder auch zur privaten Kfz-Versicherung. Und jetzt hat man diesen Teil nochmal erweitert und um zwei Punkte oder zwei Methoden, die Vertragsrückversicherung, also da geht es darum, den Anteil an Rückversicherungen aus der Prämie quasi zu nehmen und auch die Emissionen entsprechend zu teilen. Also einmal was für Rückversicherung, was für die Erstversicherung anteilig angerechnet werden kann. Und die andere Methode bezieht sich auf Projektversicherungen und da geht es eben um Projekte wie zum Beispiel für erneuerbare Energien, Windkraftanlagen oder Infrastrukturprojekte. Da gibt es ja auch viele, die Versicherer auch mit ihren Produkten unterstützen, also gerade auch im Bereich erneuerbare Energien. Und um das dann auch viel besser, also da die Emissionen messen zu können, ist auch nochmal ein wichtiger Schritt, glaube ich, den PCAF da geht, auch nochmal deutlich zu machen, dass sie da schon anstreben, der Standard zu sein. Also es gibt auch keinen anderen aktuell, aber es war ja auch immer so ein bisschen in der Branche diskutiert, welchen zieht man denn da heran? Und PCAF ergänzt da super die Initiative, die Oliver auch gerade vorgestellt hat, also Designs Based Target, also damit mit dem Bilanzierungsstandard hilft das auch wiederum der anderen Initiative weiter. Genau, und in unserer Umfrage hatten wir ja danach auch gefragt, was jetzt gerade so Initiativen oder Tools sind, die genutzt werden. Und da sind eben die beiden auch stark genannt worden. Dann hinzu kommt noch zum Beispiel so eine Beteiligung an der Net Zero Asset Owner Alliance, die gerade für den Bereich Kapitalanlagen halt eine wichtige Initiative auch für die Versicherer ist. Oder auch TCFD für die Offenlegung zur Umwelt- und Klimabelangen, sage ich mal. Aber eben aufgrund des Status quo in der Branche ist es auch noch so, dass zum Teil die Versicherer noch gar nicht abschätzen können, was hilft mir überhaupt, weil man einfach noch gar nicht so weit ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, da werden wir in den nächsten zwei Jahren mehr wissen. Und generell, so schätzen wir es ein, ist es schon eher so eine Kombination aus mehreren Quellen und Orientierungshilfen, also gerade was man auch für den einen oder anderen Bereich eben besser heranziehen kann.
Für ein paar Sachen müssen wir vielleicht nicht zwei Jahre warten. Ein paar Sachen, was die Hebel angeht, die jetzt schon gemacht werden können, um zu dekarbonisieren, sage ich jetzt mal, habt ihr gerade schon in euren Antworten, glaube ich, schon gut mit eingeflochten. Deswegen würde ich hier aber nochmal nachfragen, könnt ihr das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, um sagen, wo liegen denn die Dekarbonisierungshebel, die die Branche aktuell hat und haben wird in nächster Zeit, Oliver?
Ja, auch das war Teil unserer Studie, dass wir die Versicherer schon mal gefragt haben, was glaubt ihr denn, was sind denn die größten Dekarbonisierungshebel, um diese Ziele eben auch erreichen zu können? Und da wurde der ganze Themenkomplex der Kapitalanlage mit als gewichtigster Dekarbonisierungshebel eingeordnet. Wir sehen auch in den CO2-Bilanzen der Versicherer, dass eben die Kapitalanlagen dort einen großen Anteil ausmachen und die Emissionen aus dem klassischen Geschäftsbetrieb, sprich die Scope 1 und 2 Treibhausgasemissionen, dass sie die bei weitem übersteigen und auch die sonstigen Scope 3 Emissionen aus dem, sonstigen Teil der Lieferkette, Geschäftsreisen zum Beispiel, Mobilität der Mitarbeitenden, Einkauf. Also auch diese Sachen sind deutlich kleiner als die CO2-Emissionen aus der Kapitalanlage. Und Ja, da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Da ist die Datenbasis immer noch eine Herausforderung, aber sie wird besser und sie ist in manchen Asset-Klassen auch schon besser als in anderen heutzutage. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch durchaus sinnvoll, dass sowohl die Bilanzierungsstandards wie PCAF, aber auch eben Initiativen wie SBTI, dass die einen Fokus auf die Kapitalanlagen legen. Trotzdem denke ich, man sollte den Hebel in den anderen Bereichen nicht unterschätzen, denn gerade die Scope 1 und 2 Emissionen, die am Standort eben sind sozusagen, da hat man als Versicherer nochmal einen größeren direkten Einfluss drauf als auf die Kapitalanlage, denn da kann man ja nur mittelbar beeinflussen, was eigentlich bei den Unternehmen, in die man investiert ist, passiert, während man die Emissionen, die man selber verursacht an seinem Standort, natürlich viel direkter steuern kann, auch wenn die in Summe absolut betrachtet kleiner sind. Und so wurden uns auch andere Aspekte genannt, zum Beispiel die selbstgenutzten Gebäude, Heizträger beispielsweise, auch Aspekte wie das Energiemanagement als Hebel oder auch Modernisierung. Das war ein Themenkomplex, der uns noch als Dekarbonisierungshebel genannt wurde. Aber auch das Thema Mobilität als wichtiger Hebel. Bei den Versicherungsprodukten, und Eva, da kannst du, glaube ich, noch ganz gut was zu ergänzen, da ergibt sich durchaus ein gemischtes Bild. Die waren teilweise recht weit vorne, aber bei manchen wurden sie auch nicht genannt als wichtige Dekarbonisierungshebel.
Ja. Ja, genau. Also das war dann auch, die Diskussion dazu war dann auch danach noch im Teilnehmendenkreis sehr, sehr spannend. Also wir hatten das ja in verschiedenen Rängen abgefragt, genau, ganz von Kapitalanlage, wie du sagtest. Danach wurde von einigen auch schon angegeben, dass sie eben Dekarbonisierungspotenziale oder Hebel im Versicherungsgeschäft sehen. Aber dass es da halt noch nicht den Weg gibt oder über alle Sparten hinweg, dass man genau sagen kann, welche Maßnahmen man anstrebt, dass man eben da einfach auch noch nicht so weit ist und bis jetzt da am ehesten Erfahrung hat im Bereich eben Gewerbe und Kfz. Und das deckt sich wieder mit diesen Standards, die ich auch gerade schon gesagt habe. Also dass man sich sicher ist, es gibt da auch ein gutes Dekarbonisierungspotenzial, aber dass es eben aktuell noch nicht gehoben wird. Und Ansatzpunkte sind da ja auch zum Beispiel im Schadenmanagement ganz stark vertreten. Und ja, das ist einfach, da fehlen noch Erfahrungswerte, beziehungsweise ist man da jetzt auch in dem Kontext schon wirklich konkret im Austausch.
Ich glaube, wenn wir bis hierhin das zusammenfassen, dann zeigt ja euer Gespräch und die Fakten, die ihr hier auch besonders aus der Umfrage habt, die Ambition der Versicherungsbranche zum Wandel beizutragen, die Erderwärmung zu begrenzen, das ist da und die haben sie auch auf den Weg gemacht, aber es gibt durchaus noch Herausforderungen und der Weg ist eigentlich mal immer nicht ganz, ist keine smoothe Asphaltstraße, sondern vielleicht eher so eine Kopfsteinpflasterstraße. Was würdet ihr denn vielleicht ganz kurz noch zum Schluss den Versicherern gerne auf den Weg geben wollen, wo ihr denkt, das wird der Branche auf jeden Fall helfen, die Ziele noch effizienter zu erreichen? Oliver.
Ja, wir haben ja in der Umfrage gesehen, dass das eine große Herausforderung durchaus das fehlende Know-how ist. Und ich glaube, deswegen kann man durchaus den Punkt nochmal betonen und daran anknüpfen, dass es sich lohnt, sich mit diesen Tools und Rahmenwerken wie eben SBTI, aber auch Bilanzierungstools wie PCAF entsprechend auseinanderzusetzen. Das erfordert natürlich auch wieder Zeit und Einsatz, das ist klar, aber es lohnt sich durchaus, sich auf bestehende Standards eben zu stützen, gerade die eben auch schon von anderen Finanzinstituten erprobt wurden. Und das ist ein guter Anknüpfungspunkt vielleicht für den zweiten Hinweis oder die zweite Empfehlung, die man geben kann. Es gibt ja durchaus einige Finanzinstitute, die bereits wissenschaftsbasierte Ziele formuliert haben und die eben auch entsprechende Maßnahmen schon definiert haben und diese auch kommunizieren. Und ich glaube, Versicherer können insbesondere so ein bisschen mal in den Bankensektor rüberschielen, denn die Banken sind da durchaus schon etwas weiter unserer Einschätzung nach. Da gibt es auch einige, die sich bereits im Rahmen der Science-Based Targets Initiative öffentlich committed haben. Man kann auch beispielsweise sich auf der Website der Science-Based Targets Initiative anschauen, welche Finanzinstitute sich da ja committed haben und welche Ziele sie veröffentlicht haben. Genauso wie man auch auf der eben auch angesprochenen Net Zero Asset Owner Alliance Website sich anschauen kann, wie diese wissenschaftsbasierten Ziele für den Bereich der Kapitalanlagen dort formuliert sind. Und da gibt es auch durchaus einige Versicherungsunternehmen, die eben Teil dieser Net Zero Asset Owner Alliance sind. Also das wäre so die zweite Empfehlung, mal so ein bisschen links und rechts zu schauen, was machen eigentlich andere Finanzinstitute. Und das ist dann das Dritte, man kann sich natürlich auch ganz klassisch extern unterstützen lassen bei diesem Thema, gerade eben, weil es so ein doch sehr komplexes Thema ist, durchaus auch ein Stück weit ein nischiges Thema ist, wo man sich sehr stark reinarbeiten muss. doch aber eben auch ein sehr wichtiges, was dann wieder wichtige Verknüpfungen hat zu anderen Themenbereichen, wie eben auch der generellen Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Und da sehen wir auch aus der Umfrage raus, dass viele Unternehmen mit dem Gedanken spielen, sich da extern beraten oder eben unterstützen zu lassen, das teilweise auch schon tun. Ja, und da bieten wir als Assicurata Solutions beispielsweise eben auch ganz konkret Unterstützung an, dass wir Versicherungsunternehmen bei der Entwicklung von solchen Plänen begleiten.
Ja, also da kann ich eigentlich fast gar nichts mehr weiter hinzufügen. Also bin ich ganz bei dir, Oliver, auf jeden Fall. Also wie bei allen neuen Themen, und wir haben ja gemerkt, und es ist definitiv ein neues Thema auch für die Versicherungsbranche, gilt es halt, Know-how aufzubauen. Also das ist auch ein Punkt, der da, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und dass man eben da auf allen Seiten Know-how aufbaut und sich da gegenseitig unterstützt. Und dazu kommt halt, was uns ja auch sehr nahe liegt, im Austausch zu bleiben zu dem Thema und sich zu informieren, gegenseitig Erfahrungswerte zu teilen. Und da möchte ich auch mal einen kleinen Spoiler anbringen. Wir planen natürlich in diesem Jahr auch mehrere kleine Online-Formate zu dem Thema, um dem eben auch gerecht zu werden, ne? Dass man da im Austausch bleibt für die Branche und innerhalb der Branche.
Mit Eva-Maria Ringe und Oliver Benz habe ich über Klimatransitionspläne gesprochen und wie weit die Versicherer hier schon sind, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide, das war sehr spannend.
Lieben Dank auch dir.
Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
Und ich glaube, ich spoilere nichts, wenn ich sage, zum einen bleibt ihr zwei natürlich im Austausch miteinander. Und ich glaube, wer Gesprächsbedarf hat, und ich glaube, bei dem Thema ist das groß, kann natürlich jederzeit auf euch zukommen. Wir verlinken natürlich in den Infos zum Podcast die Studie, die Artikel, die Blogbeiträge, die es dazu schon gibt. Also wer sich da noch aufschlauen mag, immer ran. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Folgen Sie uns gerne unserem kleinen Podcast, wenn Sie mögen. Und ich sage vielen Dank und bis bald.